NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Rüdiger Mark am Mikrofon und unter anderem folgenden Themen. Griechenland rettet sich selbst und den Euro. Ein neuer blutiger Anschlag in Kabul und die Antiterrorgesetze werden verlängert. Nach Griechenland zuerst. Die Staatspleite, die findet dort erstmal nicht statt. Draußen schlagen sich Demonstranten und Polizisten, drinnen im Parlament steht die Mehrheit, wenn auch knapp. Das griechische Parlament hat heute Nachmittag ein Sparprogramm verabschiedet, das für fast alle Griechen bedeutet, Gürtel enger schnallen. Seit Tagen gab es in Finanzeuropa kaum ein anderes Thema mehr, in Griechenland sowieso nicht, denn das Paket ist vor allem eines, hart. Das Jahr des Parlaments macht jetzt den Weg frei für einen neuen Milliardenkredit für das hochverschuldete Griechenland. Steffen Wurzel.
Erleichterung bei Griechenlands Premierminister Yorgos Papandreou und seiner Regierung. Das Parlament hat dem umstrittenen Sparpaket zugestimmt. Parlamentspräsident Philippos Petsalnikos gab gegen 14:45 deutscher Zeit das Ergebnis bekannt. 155 Ja-Stimmen, 138 Mal Nein, 2 Enthaltungen. Nur ein Mitglied der Fraktion der sozialdemokratischen Regierungspartei PASOK stimmte gegen das Spargesetz. Im Gegenzug sagte eine Abgeordnete der oppositionellen Konservativen Ja. Mit der Zustimmung ist zunächst der Weg frei für weitere Milliardenhilfen der EU und des Internationalen Währungsfonds. Beide hatten angekündigt, die dringend benötigte fällige Rate aus dem Topf der internationalen Rettungskredite nur dann nach Griechenland zu überweisen, wenn das Parlament zustimmt. In der Schlussdebatte vor der Abstimmung wurden noch einmal bekannte Argumente ausgetauscht. Ministerpräsident Papandreou warnte erneut vor einer Staatspleite. Es gibt keinen Plan B für Griechenland. Zumindest gibt es keinen, der positiv für Griechenland wäre. Wenn wir heute beschließen, dass unser Land untergehen soll, dann wird die EU nicht uns retten, sondern sich selbst. Und dann kommt der Gerichtsvollzieher zu uns. Die konservative Nea Dimokratia blieb wie angekündigt bei ihrem Nein zum Sparpaket. Parteichef Samaras warnte, das Sparpaket werde dazu führen, dass die griechische Wirtschaft endgültig zusammenbreche. In Kraft treten kann das Gesetz erst nach einer zweiten Abstimmung morgen. Die Parlamentarier müssen dann noch einem sogenannten Ausführungsgesetz zum Sparprogramm zustimmen. Auch hier wird mit einer Mehrheit für die Regierung gerechnet. Auf die Griechen kommen nun in den nächsten Monaten und Jahren erneut harte Einschnitte zu. Das Sparpaket hat ein Volumen von 78 Milliarden Euro und das bei gerade einmal 11 Millionen Einwohnern. Erhöht werden unter anderem die Kfz- und die Erdgassteuer. Restaurantbesuche werden teurer, hier geht der entsprechende Mehrwertsteuersatz nach oben. Auf alle Monatseinkommen ab 1.000 Euro wird künftig ein Krisensoli geschlagen. In der Verwaltung müssen künftig 10 Angestellte oder Beamte in den Ruhestand gehen, bevor jemand Neues eingestellt wird. Außerdem will die Regierung Staatsbesitz und Firmenanteile im Wert von 50 Milliarden Euro verkaufen. Darunter Grundstücke, Ländereien und staatliche Beteiligungen. Zum Beispiel wird die Regierung Papandreou ihren 16-prozentigen Anteil an der griechischen Telekom-Gesellschaft OTE verkaufen. Mindestens 10% davon kauft die Deutsche Telekom. Viele OTE-Angestellte fürchten sich davor und haben Angst, ihren Job zu verlieren. Die Deutsche Telekom hat in allen Unternehmen, die sie auf dem Balkan gekauft hat, Leute entlassen. Deswegen sind wir heute extra aus Thessaloniki gekommen, um zu protestieren. Auch heute ist Athen voller Demonstranten aus nah und fern. Auf dem Syntagma-Platz vor dem abgesperrten Parlamentsgebäude gehen die Proteste zur Stunde weiter.
Mit Bangen und Zittern war die Entscheidung der Griechen in der Europäischen Union erwartet worden. Denn hätten die Parlamentarier mehrheitlich Nein gesagt, dann hätte nicht nur Griechenland, sondern die gesamte Eurozone ein riesiges Problem gehabt. Wolfgang Landmesser darüber, wie sich Erleichterung in Brüssel anhört.
Zwei bedeutende Schritte habe das griechische Parlament mit der Zustimmung zum Sparpaket getan, lobten EU-Kommissionspräsident Barroso und EU-Ratspräsident Van Rompuy gemeinsam. Ein Schritt nach vorne auf dem notwendigen Weg, die Staatsfinanzen zu finanzieren und ein Schritt zurück vom Szenario der drohenden Pleite. Wenn das Parlament morgen auch noch die einzelnen Spargesetze verabschiede, habe Griechenland die Voraussetzungen erfüllt, um die nächste Zahlung aus dem aktuellen Kreditpaket zu bekommen. Auch im Europäischen Parlament war die Erleichterung groß. Markus Ferber, Chef der CSU-Gruppe.
Das ist ein gutes Signal für Europa. Zum einen, weil die Griechen sich zu ihrem weiteren Sparprogramm bekannt haben und damit den Umbau des Landes voranbringen wollen. Zum anderen aber auch, weil sie für Europa entschieden haben. Damit haben sie einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Euro geleistet.
Kritik übt Ferber jedoch an Oppositionsführer Samaras, obwohl seine konservativen Parteifreunde bis zuletzt auf ihn eingewirkt hatten. Samaras blieb bei seinem Nein. Dabei bliebe dem Mann von der Nea Dimokratia auch nach einem Sieg bei den nächsten Parlamentswahlen keine Wahl.
Es muss immer davon ausgegangen werden, dass es einen Regierungswechsel geben kann. Und wer auch immer nach Parlamentswahlen die Regierung in Griechenland stellt, den eingeschlagenen Weg fortsetzen muss.
Von einem Regierungswechsel will der liberale Europaabgeordnete Yorgo Chatzimarkakis nichts wissen. Griechenland habe nur dann eine Chance, den ungeheuer schmerzhaften Sparkurs umzusetzen, wenn alle Parteien mitziehen, meint er.
Ich habe keine Hoffnung, dass das Sparprogramm umgesetzt wird. Griechenland braucht jetzt eine nationale Einheitsregierung.
Und Sparen allein reiche nicht. Griechenland brauche ein Milliardeninvestitionsprogramm, um die niederliegende Wirtschaft anzuschieben.
Wenn dieses Sparpaket nicht begleitet wird durch eine Umstrukturierung der Schulden, gefolgt aber auch von einem großen Investitionsprogramm, das ist die einzige Möglichkeit, dass Griechenland wieder produktiv und wettbewerbsfähig wird.
Aber zunächst kann eine weitere Milliardentranche nach Griechenland fließen. Nach dem zweiten Abstimmungstag im griechischen Parlament werden die Eurofinanzminister die jetzt anstehenden 12 Milliarden Euro wohl freigeben. Auf einem Krisentreffen am kommenden Sonntag steht auch ein weiteres Milliardenpaket für Griechenland zur Entscheidung an. Schon jetzt ist nämlich klar, dass Griechenland ab dem kommenden Jahr weitere Hilfen braucht, um nicht pleite zu gehen. Und der Internationale Währungsfonds will Klarheit, dass Griechenland auch in den kommenden 12 Monaten voll finanziert ist. Nur dann steuert der IWF weiter seinen Anteil zu den Rettungskrediten bei. Das Griechenland-Paket 2 könnte bis zu 120 Milliarden Euro umfassen. Das im vergangenen Jahr beschlossene Programm war 110 Milliarden Euro schwer. Unklar ist noch, wie genau die Beteiligung der privaten Gläubiger aussehen könnte, die vor allem Deutschland fordert. Diese muss freiwillig sein, damit Griechenland an den Märkten nicht als bankrott gilt. Gleichzeitig sollen die Banken einen substanziellen Beitrag leisten. Nach einem französischen Plan könnten die Kreditinstitute bis zu 30 Milliarden Euro beisteuern, wenn sie einen Großteil ihrer griechischen Staatspapiere, die ablaufen, durch neue Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren ersetzen. Dafür soll Griechenland den Investoren allerdings zusätzliche Sicherheiten bieten.
Griechenland hat sich dem internationalen Druck gebeugt, das Parlament hat das Sparpaket verabschiedet. Das ist auch Thema unseres Kommentars von Thomas Bormann.
Dieses Sparpaket hat es in sich. Es verlangt von allen Griechen Opfer. Jede griechische Familie muss künftig rund 200 Euro mehr an Steuern zahlen, und zwar Monat für Monat. Das tut weh, aber das ist nötig, um das Land aus dem Schuldensumpf zu ziehen. Ministerpräsident Papandreou will nichts wissen von Umschuldung oder Schuldenschnitt. Nein, er sagt, wir schaffen das. Wir zahlen alle Schulden und auch all die Hilfskredite zurück, samt Zinsen. Das ist ein ehrgeiziger Plan, aber dieses Sparpaket bietet die Chance dazu. Griechenland muss jetzt raus aus den Negativschlagzeilen. Es hilft überhaupt nichts, wenn da ständig ungefragt Ratschläge von außen kommen. All die Expertenmeinungen der vergangenen Monate haben den Ruf der griechischen Wirtschaft schon genug ruiniert. Wenn man immer wieder hört, ach, die schaffen das eh nicht, die sind ja eigentlich jetzt schon pleite, die werden ihre Schulden nie zurückzahlen. Wenn täglich neue Voraussagen dieser Art kommen, dann will wirklich kein Investor mehr in Griechenland eine Firma gründen, dann gibt keine Bank einen Kredit, dann werden die düsteren Prognosen wirklich Realität. Wirtschaft ist zu einem großen Teil eben Psychologie. Und man kann ein Land auch schlecht reden, Griechenland hat das zu spüren bekommen. Natürlich tragen die Griechen selbst Mitschuld an dieser Misere. Die Portugiesen und die Iren waren da geschickter mit ihrer Schuldenkrise umgegangen. Portugal und Irland mussten auch unter den Rettungsschirm schlüpfen, sie mussten auch Sparpakete beschließen. Aber dort waren sich Regierung und Opposition schnell einig. In Lissabon und Dublin ist der Sparkurs klar, dort ziehen alle an einem Strang. Auch in Athen müssen sich Regierung und Parlament jetzt darauf konzentrieren, das Sparpaket umzusetzen, also Steuern zu erhöhen und Staatsbetriebe zu verkaufen. 78 Milliarden Euro soll das in 4 Jahren einbringen. Es ist aber kein gewonnenes Geld, das Griechenland investieren kann, sondern es ist Geld, das voll und ganz für Zinsen und Schuldentilgung draufgeht. Griechenland braucht aber auch neue Investitionen, neue Firmen, neue Arbeitsplätze, damit es künftig wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen kann. Die EU muss Griechenland dabei helfen, mit einem Investitionsprogramm. Sonst wird die griechische Wirtschaft tatsächlich kaputt gespart. Griechenland ist nicht verloren. Die Sparpakete der vergangenen Monate haben ja schon Erfolge gezeigt. Die Defizitquote Griechenlands ist bereits von 15% auf 10% gesunken. Mit dem neuen Sparpaket wird das Defizit in diesem Jahr auf etwa 7,5% des Bruttoinlandsprodukts sinken. Das ist zwar immer noch zu viel, aber Griechenland steht damit besser da als etwa Großbritannien, die USA oder Japan. Bei denen liegt die Defizitquote noch höher. Griechenland ist besser als sein Ruf.
Das war der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und dass die deutschen Politiker, vor allen Dingen die aus der Regierung, die Entscheidung des griechischen Parlaments begrüßt haben, das muss ich Ihnen nicht extra sagen, das haben Sie sich schon gedacht. Aber was lernen wir aus Euro- und Finanzkrise, Immobilienblase und Bankenpleiten? Die Antwort der Bundesregierung lautet seit 2 Jahren, die Finanzmärkte stärker kontrollieren. Damit kann sie aber weder in der EU noch bei den USA so richtig punkten. Und selbstredend auch nicht bei den deutschen Banken, die um ihre Gewinne fürchten. Aber wenigstens reden tun sie miteinander. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte heute zu einem Kongress gebeten. Und was dabei herausgekommen ist, sagt Ihnen Christian Beckmann.
Lehren aus der Finanzmarktkrise, hieß der hochkarätig besetzte Kongress der Unionsfraktion. Doch da war eher Verzagtheit zu vernehmen. Eine unter den Bankern wie Politikern geteilte Meinung war etwa heute, der weltweite Finanzmarkt braucht zwar mehr Regulierung, aber solche global greifende Finanzmarktaufsicht sei reine Illusion. Doch selbst wenn sie erreichbar wäre, würde sie die nicht regulierten Märkte, die sogenannten Schattenbanken, nicht erfassen. Sie hätten aber beispielsweise ein Derivatevolumen, so der Präsident der Bundesanstalt für Finanzaufsicht Zanjo, die einem Mehrfachen der weltweiten Bruttoinlandsprodukte entspräche.
Und es kann ja wohl nicht sein, dass wir für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Systemstabilität aufrüsten und gleichzeitig mit den Schultern zucken, wenn sich einige Pappenheimer dann in den unregulierten Bereich verabschieden. Hedgefonds ganz vorneweg, um die sich niemand kümmert.
Da schlummerten wahre finanzielle Massenvernichtungswaffen. Deshalb seien eben nationale Lösungen vertretbar, auch wenn dadurch Nachteile im Wettbewerb entständen, betonte Bundesfinanzminister Schäuble. Allem voran müsse aber der Schuldenabbau in den Staaten greifen. Ausgeglichene Haushalte seien die beste Risikovorsorge. Damit würde aber der Bevölkerung schon genug aufgebürdet.
Und deswegen gehört übrigens eine gerechte Lastenteilung zwischen Steuerzahlern und Finanzinstituten notwendigerweise dazu, auch bei der Überwindung der für den Euro sich ergebenden Gefahren, wenn wir die Legitimität unseres Systems nicht gefährden wollen.
Reichen Sie uns die Hand für den Risikoabbau im Kapitalgeschäft, lautete der Appell der Kanzlerin an den Chef der Deutschen Bank.
Ich sage, wenn Sie gerne weiter in stabilen Ländern arbeiten wollen, dann reichen Sie sie uns und reichen Sie sie uns auch ein bisschen gern. Denn wir wollen ja alle, dass gerade auch, jetzt spreche ich einmal für Europa, aber auch die Welt insgesamt sich vernünftig entwickelt.
Ackermann stellte aber klar, dass das deutsche Bankenwesen bereits jetzt schon durch die Alleingänge der Bundesregierung bei der Regulierung über Gebühr belastet sei im internationalen Vergleich.
Und wir arbeiten intensiv an Lösungen, aber es darf keine Lösung sein, die politisch nicht akzeptiert ist und nicht darstellbar ist, aber auf der anderen Seite auch keine Lösung, die nun wieder bei vielen Banken, insbesondere natürlich auch den griechischen Banken, zu einer Situation führt, wo wir morgen wieder einen Kollaps ganzer Systeme haben.
Man käme mittlerweile schnell in Bereiche von 10 bis 15 Milliarden Euro, so Ackermann, die den deutschen Banken von ihrer Marktkapitalisierung weggefressen würde durch die nationale Regulierung.
Wenn in den letzten Wochen von Afghanistan die Rede war, dann ging es bei uns meist um eines: wann und wie amerikanische, deutsche und die Truppen anderer Nationen Afghanistan verlassen werden und die Verantwortung für die Sicherheit den afghanischen Behörden übergeben. Wie wackelig aber diese Pläne sind und wie wenig afghanische Polizisten und Soldaten die Sicherheit im Land garantieren können, das zeigt ein Anschlag in der Hauptstadt Kabul. Das Ziel war das Hotel Intercontinental, einer der am besten geschützten Orte der Stadt. In der Nacht wurde es von Taliban-Kämpfern angegriffen und erst die internationalen Schutztruppen können die Attacke beenden. Sabine Mattei über einen blutigen Anschlag in Kabul.
Das Feuer im Intercontinental-Hotel ist gelöscht. Nun zeugt das rußgeschwärzte oberste Stockwerk von den Kämpfen in der Nacht. Die Belagerung durch das Taliban-Kommando konnte erst nach Stunden beendet werden. Zum Schluss hatten die Rebellen mindestens 10 Menschen getötet. 8 Zivilisten und 2 Polizisten, teilte Siddiq Siddiqui, der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, mit.
All the 8 suicide bombers were killed by our security forces. Now our security forces are clearing the area.
Alle 8 Selbstmordattentäter sind von unseren Sicherheitskräften getötet worden. Jetzt durchkämmen die Sicherheitskräfte das Gebiet. Was der Sprecher des afghanischen Innenministeriums nicht erwähnte, erst das Eingreifen von Kampfhubschraubern der internationalen Schutztruppe ISAF beendete die Belagerung. Sie töteten Rebellen, die sich auf dem Dach des Intercontinental verschanzt hatten.
clear in this is that the Afghan National Security Forces were doing a fantastic job of clearing the hotel.
Die afghanischen Sicherheitskräfte haben uns um Hilfe gebeten, so ISAF-Sprecher Tim Allen per Telefon. Wir haben ihnen Hubschrauberunterstützung zur Verfügung gestellt. Das Interkontinentalhotel liegt auf einem Hügel im Westen der afghanischen Hauptstadt. Mehrere Sicherheitsschleusen und Dutzende Wachleute sollen für Sicherheit sorgen. Dennoch gelang es dem Taliban-Kommando am Abend, das fünfstöckige Gebäude mit Mörsern, Sturmgewehren und Sprengstoffwesten zu stürmen und stundenlang zu besetzen. Gegen 22:30 am Abend hörten wir eine Explosion im Hotel. Ich glaube, das war ein Selbstmordanschlag. Dann hörten wir Gewehrschüsse und weitere Explosionen, erzählt dieser Anwohner. Das Interkontinental ist bei Ausländern beliebt. Jetzt waren dort aber auch afghanische Teilnehmer einer Konferenz zur Übergabe der Sicherheitsverantwortung von Ausländischen an afghanische Kräfte untergebracht. Die Übergabe der ersten Städte und Regionen soll im Juli beginnen. Der komplexe Angriff in Kabul unterstreicht einmal mehr die Schlagkraft der Taliban und nährt Befürchtungen angesichts afghanischer Sicherheitskräfte, die nur zu einem geringen Teil selbstständig operieren können. Siddiq Siddiqui, der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, interpretierte die Attacke jedoch als Zeichen der Schwäche der Aufständischen.
Now they do not have the ability to face our security forces.
Sie können nicht mehr im offenen Gefecht gegen unsere Sicherheitskräfte antreten, deshalb schicken sie jetzt vermehrt Selbstmordattentäter in die Städte oder legen Minen. Vielleicht war die Kommandoaktion auch der Kommentar der Taliban zu einem Treffen von Vertretern Afghanistans, Pakistans und der USA gestern in Kabul. Dabei war es um die Aussichten für Verhandlungen mit den Rebellen gegangen. Nach den gehäuften Anschlägen der letzten Wochen in ganz Afghanistan zu urteilen, sehen die Rebellen keinen Anlass zu Friedfertigkeit.
Der Tahrirplatz in Kairo ist vor knapp einem halben Jahr berühmt geworden. Die Ägypter, die ihrer Staatsmacht trotzen, sich für ihre Überzeugung verprügeln lassen und so am Schluss erreichen, dass der ägyptische Staatschef Mubarak sein Amt aufgeben muss. Seitdem ist das Land ein wenig aus den Schlagzeilen gerutscht. Gestern Abend und in der Nacht aber sind wieder Demonstranten auf dem Tahrirplatz verprügelt worden. An die 1000 Verletzte soll es gegeben haben. Die Zahlen schwanken stark, je nachdem, wie man fragt. Peter Steffe erklärt, wie es zu den blutigsten Unruhen seit der Abdenkung Mubaraks gekommen ist.
Die einen warfen mit Steinen und Molotow-Cocktails, die Polizei versuchte die Menge mit Tränengas, Gummigeschossen und Schlagstöcken auseinanderzutreiben. Die Szenerie gestern Abend und in der vergangenen Nacht glich teilweise den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Mubarak-Gegnern und bezahlten Schlägern des ehemaligen Regimes Anfang des Jahres. Auch gestern hatte alles recht friedlich begonnen. Mehrere hundert Demonstranten hatten sich auf dem Tahrirplatz versammelt. Dort, wo der Sturz des ehemaligen Präsidenten am 25. Januar frenetisch gefeiert wurde. Sie forderten den Militärrat auf, für eine zügigere Strafverfolgung und Verurteilung ehemaliger Regierungskader zu sorgen. Am vergangenen Sonntag war beispielsweise der Prozess gegen den verhassten Ex-Innenminister Habib el-Adli und sechs ehemalige Führungskader seines Ministeriums wegen der Tötung von Demonstranten nach nur 3 Minuten vertagt worden. Eine wütende Menge von Angehörigen der Opfer der damaligen Polizeibrutalität bewarfen die Sicherheitskräfte noch vor dem Gericht mit Steinen. Unter den Protestierenden gestern Abend waren auch Angehörige der mehr als 800 bei den Unruhen vor 5 Monaten ums Leben gekommenen Demonstranten. Sie wollten öffentlich der Toten gedenken. Urplötzlich brach Gewalt aus. Erste Steine flogen, das Ganze eskaliert. Augenzeugen berichteten davon, dass erneut Schläger in Zivil in Minibussen zum Tahrirplatz gefahren worden seien, um die zunächst friedliche Demonstration regelrecht aufzumischen. Auch im Januar waren bewaffnete Mubarak-Anhänger in Kleinbussen herangekarrt worden. Sie sorgten dafür, dass der friedliche Protest auf dem Tahrirplatz in blutige Gewalt umschlagen konnte. Wie viele Menschen gestern Abend und in der vergangenen Nacht tatsächlich verletzt wurden, ist unklar. Hier gehen die Zahlen auseinander. Das ägyptische Gesundheitsministerium spricht von bis zu 590 Menschen, die medizinisch behandelt werden mussten. In einer Erklärung des Militärrates, der das Land seit Mubaraks Sturz regiert, war heute von einem, so wörtlich, Versuch zur Destabilisierung des Landes und zur Aufstachelung gegen die Polizei die Rede. Bündnisse pro-demokratischer Kräfte hingegen machten Anhänger der alten Regierung für die Zusammenstöße auf dem Tahrirplatz verantwortlich.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bundesregierung hat ja einen schweren Stand. Zerstritten wie nie, kein gemeinsames Projekt, jeder versucht, seine Klientel zu bedienen. Und so wie CDU, FDP und CSU-Politiker miteinander reden, kommt man kaum auf die Idee, dass die drei Parteien eine Regierung bilden. Wer solche Freunde hat, braucht keine Gegner mehr. Zum desolaten Bild gehört auch der Dauerstreit zwischen der FDP-Justizministerin und dem CSU-Innenminister. Mit Tricks und Kniffen behaken sich Leuthäuser, Schnarrenberger und Friedrich und ihre Behörden beim Streit darüber, ob die sogenannten Antiterrorgesetze verlängert werden oder nicht. Das sind mehrere Gesetze, die nach dem 11. September 2001 Polizei, Justiz und Geheimdiensten mehr Rechte einräumen. Weil schon damals Bürgerrechtler und Datenschützer alles andere als begeistert waren, sollten sie alle 5 Jahre überprüft werden. Die Justizministerin wollte sich jetzt auslaufen lassen, der Innenminister sie sogar erweitern. Heute haben sich die beiden tatsächlich geeinigt. Gerd Ebenbrock.
Mit der Einigung über eine 4-jährige Verlängerung der Antiterrorgesetze hat die Koalition von CDU, CSU und FDP einen ihrer größten Konflikte ausgeräumt. Das Gesetzespaket war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 von der rot-grünen Bundesregierung verabschiedet und von der Großen Koalition verlängert worden. Es wäre im Januar 2012 ausgelaufen. Für Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, ist die Sicherheitslage heute schwieriger als vor 10 Jahren.
Weil wir tatsächlich in Europa und in Deutschland in das Fadenkreuz des Terrors geraten sind.
Die Sicherheitsbehörden seien deshalb auf die Maßnahmen der Antiterrorgesetze angewiesen. So hatten die Geheimdienste umfangreiche Auskunftsbefugnisse erhalten. Unter anderem dürfen sie Kontobewegungen und Flugdaten sowie die Verkehrsdaten aus Telefonaten und Internetaktivitäten Verdächtiger abfragen. 4 nicht häufig oder gar nicht genutzte Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Erfassung von Postdienstleistungen oder die Ausrüstung von Ermittlern mit Mikrofonen am Körper, werden künftig fallen gelassen. Hier konnte sich die FDP durchsetzen. Andererseits sollen in Zukunft Auskünfte über Flugdaten nicht nur von den Fluggesellschaften einzeln eingeholt werden, sondern auch zentrale Buchungssysteme abgefragt werden können. Von der Finanzbranche können künftig auch Auskünfte über Kontostandsdaten verlangt werden. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich bezeichnete dies als Steigerung der Effizienz der Antiterrorgesetze. Auf Wunsch der FDP soll eine Regierungskommission prüfen, wie sich die Sicherheitsgesetzgebung seit den Anschlägen vom 11. September 2001 verändert hat. Friedrich und Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger nannten übereinstimmend den Kompromiss sachlich angemessen.
Es war wichtig, dass wir zeigen, dass wir in der Sache auch bei unterschiedlicher Herangehensweise zum Kompromiss kommen können. Und ich glaube, dass das der Koalition in der jetzigen Situation auch ganz gut tut.
Ein Jungtim mit anderen Streitpunkten der Koalition habe es nicht gegeben. So blieb denn auch bei den Gesprächen der beiden Minister eine Lösung des Problems der Vorratsdatenspeicherung ausgeklammert. Während Vertreter der Koalitionsparteien naturgemäß die Einigung über die Verlängerung der Antiterrorgesetze begrüßten, warf SPD-Innenexperte Dieter Wiefelsbütz der FDP vor, bei den Verhandlungen umgefallen zu sein. Die Justizministerin habe sich nicht ansatzweise durchgesetzt. Abgesehen von dieser parteipolitischen Attacke bezeichnete Wiefelsbütz den Kompromiss aber als vernünftig und dringend erforderlich. Der Grünen-Abgeordnete Wolfgang Wieland erklärte, es sollten nur Befugnisse wegfallen, die ohnehin nicht angewendet worden seien. Und nach Ansicht der Innenexpertin der Linken, Ulla Jelpke, hat die Koalitionsräson über die politischen Freiheitsrechte gesiegt. Zufrieden zeigten sich hingegen Vertreter der Polizeigewerkschaften.
Islamische Extremisten streben ja gern mal eine Gesellschaft an, wie sie zu Lebzeiten des Propheten geherrscht haben soll oder wie sie sich das zumindest vorstellen. Um diesem Ziel näher zu kommen, bedienen sie sich aber der modernen Medien. Die Abteilung Propaganda und Mitgliederwerbung arbeitet stark im Internet. Einer der in Deutschland mutmaßlich aktivsten Verbreiter extremistischer Propaganda ist ein 19-jähriger Jugendlicher. Gestern wurde er in Schleswig-Holstein in Neumünster verhaftet. Er soll mit Propagandavideos Nachwuchskämpfer angeworben haben. Holger Schmidt.
Islamic Hacker Union hieß die Seite, die die Ermittler seit Monaten beunruhigt. Deutschsprachige Terrorbotschaften aus Afghanistan fanden sich dort ebenso wie Anleitungen zur Sprengstoffherstellung oder Tipps zur verschlüsselten Kommunikation über das Internet. Auch ein deutsches Totenlied für Osama bin Laden gab es dort.
Der Abschied fällt uns schwer und wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich.
Zwar stammt dieses Lied und andere Botschaften wohl nicht von dem verhafteten Harry M., doch an kaum einer anderen Stelle im deutschsprachigen Internet sind solche Dateien so offen zugänglich gewesen wie auf der Seite des Mannes aus Neumünster. Deswegen leitete der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren wegen Werbens und Unterstützung von terroristischen Vereinigungen im Ausland ein und wirft Harry M. nun vor, durch die Verbreitung von etwa 70 Textbeiträgen und 6 Videos diese Taten begangen zu haben. Harry M., der sich seit seiner Konversion zum Islam Issa al-Khattab nennt, berüstete sich dieser Taten geradezu. Noch am Montag sagte er in einem Interview, deutsche Gesetze seien für ihn nicht maßgeblich. Er richte sich allein nach seiner Glaubensüberzeugung.
Ich habe kein Problem damit, eine Anzeige zu haben. Es ist einfach nur ein Stück Zettel, wo was draufgeschrieben ist, was mich gar nicht zu interessieren hat. Mhm. Das interessiert mich kein Stück. Also von daher, ja, fördere ich das auch mit allen möglichen Mitteln, wie in Programmierung, Design oder wenn ich was zur Verfügung stellen soll an Servern oder so. Das ist alles kein Problem für mich.
Gestern früh standen dann die Ermittler des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein bei Harry M. in Neumünster vor der Tür und präsentierten einen Haftbefehl. Und heute Mittag ordnete der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Untersuchungshaft gegen den Mann an. Bei den nun folgenden Ermittlungen dürfte es allerdings nicht nur um die Terrorbotschaften des Beschuldigten gehen. Die Ermittler werden sich auch mit seinem Lebenslauf befassen. Nach eigenen Angaben hatte Harry M. in seiner Jugend Kontakt mit Drogen und Kleinkriminellen und sah in der Konversion zum Islam einen Ausweg. Dabei tat er offenbar alles ihm Mögliche, um in den Kreis radikaler Islamisten Anerkennung zu finden und sich dort anzudienen. Seine Internetseite sollte dazu die Plattform sein.
Unsere westlichen Nachbarn haben schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich viel Grund dazu, stolz auf ihr Land zu sein. Die französische Wirtschaft schwächelt, Präsident Sarkozy ist vielen eher peinlich, von Reformen wie in Deutschland ist Frankreich weit entfernt. Und dann auch noch der Skandal um Dominique Strauss-Kahn, dem Ex-Chef des Weltwährungsfonds, der sich wegen sexueller Belästigung in New York vor Gericht verantworten muss. Seine Nachfolgerin ist Christine Lagarde, die noch Finanzministerin. Und dass es wieder eine Französin geworden ist, das erfüllt dann doch den einen oder anderen mit Stolz. An Christine Heckmann.
Frankreich hat einen neuen Superstar. Eine Französin in Washington. So steht es in großen Buchstaben links neben dem Foto einer lächelnden Christine Lagarde. Die regierungsnahe Tageszeitung Le Figaro schwärmt. Sie wurde fast vom ganzen Planeten unterstützt. Und selbst die liberale Konkurrenz von Libération muss eingestehen, dass Frankreich ein Riesen-Coup gelungen ist. Dementsprechend gut die Stimmung auch bei den Konservativen. Sie verbuchen die Wahl Lagardes als ihren Erfolg. Das ist ein extrem positives Signal für Frankreich, sagt Präsidentenberater Brice Hortefeux. Nie war Frankreich so anerkannt in der Welt wie heute. Das zeigt auch der Erfolg von Christine Lagarde. Wir sollten alle zu Recht stolz sein auf diese Anerkennung. Die Bewerbung Lagardes zur IWF-Chefin hatten auch die Sozialisten von Anfang an unterstützt. Zum einen, weil auch die Opposition die Wirtschaftskompetenz der 55-jährigen gelernten Anwältin anerkennt. Zum anderen, weil sie eine französische Kandidatur praktisch unterstützen musste. Gleichzeitig trauern die Sozialisten Dominique Strauss-Kahn nach, der wegen der Vergewaltigungsvorwürfe von New York zurücktreten musste. Dementsprechend zweigeteilt fällt die Reaktion von François Hollande aus.
Christine Lagarde est une Française, elle a des qualités.
Christine Lagarde ist eine Französin, sie hat Qualitäten, also müsste ich diese Wahl begrüßen. Gleichzeitig bin ich mir aber darüber im Klaren, dass sie nicht die gleiche Orientierung wie ihr Vorgänger hat, also Dominique Strauss-Kahn.
Son prédécesseur, en l'occurrence Dominique Strauss-Kahn.
Am Tag nach ihrer Wahl lächelt Lagarde von fast allen Titelblättern. Der Frau mit den kurzen grauen Haaren gönnen die Franzosen den Erfolg. Sie galt als die beliebteste Ministerin im Kabinett. Lagardes Wahl an die IWF-Spitze wird aber auch als Erfolg von Präsident Sarkozy gewertet. Sogar seine politischen Gegner wie der liberale François Bayrou sprechen ihm strategisches Geschick zu.
C'est une réussite diplomatique pour Nicolas Sarkozy.
Es ist ein diplomatischer Sieg für Sarkozy, das ist unumstritten. Das ist ein Erfolg für ihn. Hoffentlich wird es auch ein Erfolg für den IWF. Es bleibt zu hoffen, dass keine Hindernisse auf dem Weg auftauchen werden.
D'obstacles qui apparaîtront sur le chemin.
Ein Hindernis könnten Ermittlungen gegen die neue IWF-Chefin darstellen. Derzeit berät der Gerichtshof der Republik noch, ob er ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs gegen Lagarde anstrebt. Ihr wird vorgeworfen, in ihrer Funktion als Finanzministerin Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe zugunsten des Skandalunternehmers Bernard Tapie beeinflusst zu haben. Nächste Woche soll die Entscheidung fallen, aber in Frankreich glaubt kaum jemand daran, dass der neue Superstar jetzt noch stolpern könnte.
Und einen Nachfolger hat Lagarde auch schon. Der bisherige Haushaltsminister Baroin wird neuer Finanzminister. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Rüdiger Marx. Schönen Abend noch.